Ja, saßen wir da und ich dachte, naja gut, es geht entweder um den Dienstwagen oder es geht darum, dass mir nahegelegt wird, dass ich mir doch einen neuen Job suchen soll. Und die erste Frage war, naja, wir haben uns vorgestellt, das Unternehmen zu verkaufen und wir würden ganz gerne interne Nachfolge umsetzen, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Und wir müssen nicht zusammen irgendwie Kaffee oder Bier trinken gehen. Ja? Wir müssen zusammen arbeiten und da gibt es einfach gewisse Hierarchien, die sind auch nicht zu Unrecht da.
Ja, aber ich würde dennoch aber nie auf diesen kleinen Clip beim Zitronendetz kommen. Das finde ich halt so spannend, ne? Da kommst du ja niemals.
Bin ich ehrlich, ich ja auch nicht. Also, wenn ich nicht hier gearbeitet hätte.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich starte wieder mit der steilen These. Und zwar, vielleicht ist Mut im Unternehmertum wertvoller als Kompetenz.
Ja, würde ich ehrlicherweise genauso unterschreiben. Ich sehe es so. Kompetenz, ja, ist wichtig, aber sind wir ehrlich, im Unternehmertum kannst du ohnehin nicht alles selber machen und solltest du auch nicht. Also musst du so mutig sein, deine Vision umzusetzen, deine Ideen umzusetzen und die Kompetenz kannst du dir dazu holen.
Das klassische, wir springen von der Klippe und bauen auf dem Weg nach unten unser Flugzeug.
Ja, total. Das ist so. Also ich glaube tatsächlich, Mut gehört zu einem sehr, sehr großen Maß dazu. Und wenn du dann so mutig warst, solltest du auch das nötige Selbstvertrauen haben in deine Fähigkeiten und in deine Visionen, in deine Ideen, dass das auch funktioniert. Und dass du, um mit deinem Bild zu bleiben, das Flugzeug absolut fertig gebaut hast, bevor du ja den Boden erreichst.
Unten ankommst.
Genau, ja.
Ja. Sehr schön. Du hast einen Weg ins Unternehmertum quasi bist den gegangen, nicht über einen Businessplan oder so der klassische Weg über eine Investorenrunde, sondern du bist als Praktikant in einem Mittelständler aus der Verpackungsindustrie eingestiegen. Mhm. Du bist bei Solipack als Praktikant angefangen, hast dich dann durch das Business Development und das Marketing gearbeitet und am Ende hast du nun die ganze Firma übernommen. Seit April 2020 bist du jetzt geschäftsführender Gesellschafter. Ihr seid Weltmarktführer in einem ganz speziellen Segment. Da musst du gleich nochmal ein bisschen mehr davon erzählen und hast parallel ein kleines Portfolio aufgebaut. Immobilienentwicklung, ich habe was zum Thema Nutrition von dir gefunden und hast das sozusagen alles gut unter einer Holding strukturiert. Und ich würde sagen, du stehst für eine Generation von Unternehmern, die nicht aus dem Private Equity kommen, kein Familienunternehmen geerbt haben und trotzdem ihren Weg gefunden haben, weil du eben früh von der Klippe gesprungen bist und auf dem Weg eben nach unten dein Flugzeug gebaut hast. Und daher, Kevin, willkommen im Bypreneur Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, lieber Tim. Ich freue mich.
Also du bist wirklich als Praktikant bei Solipack gestartet und hast deinen Weg dann quasi über verschiedene Abteilungen quasi dann nach oben gefunden.
Ja, wir können sogar noch einige Jahre, bestimmt, lass mich lügen, sieben Jahre früher reingehen. Das waren meine ersten Erfahrungen mit der Solipack. Da war ich als, ja nicht Schülerpraktikant, wobei doch ein Schülerpraktikum habe ich tatsächlich auch mal gemacht in der, wann macht man das erste Praktikum? 8., 9. Klasse, irgendwie so.
Wieso, ne? Ja.
Das war aber ja nur so für 2 Tage. Und dann war ich dort zum Ferienjob, Akkordarbeit, und habe unser Produkt, wo wir gleich drauf kommen, was wir weltweit als einer führenden Hersteller verkaufen dürfen, gefertigt. Hab mir so in den 3-4 Wochen Sommerferien ganz gut was dazu verdient. Bin dann in die Ausbildung gegangen, habe eine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann in Düsseldorf mit einer Station in Münster für ein Dreivierteljahr. Hab dann nach der Ausbildung festgestellt, dass das, was ich da machen möchte, nicht machen kann, zumindest nicht direkt. Hab mich dazu entschieden, ins Studium zu gehen, BWL und Marketing. Und bin dann durch einen Zufall Richtung Ende des Studiums wieder bei der Solipack gelandet. Indem ich einen Anruf bekommen habe an meinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch und ach übrigens, hast du vielleicht ab Januar Zeit für ein Praktikum? Kollegin hat gekündigt, wir bräuchten hier nochmal Hilfe.
Ja.
Ich sag, gut, hab eh nichts vor. Ein bisschen Geld zwischendurch kann auch nicht schaden. Und bin dann als Praktikant bei der Solipack eingestiegen für 2 Monate. Hab Eine meiner Aufgaben war zum einen, eine neue Kollegin einzustellen, beziehungsweise die Ausschreibung zu machen, die jetzt witzigerweise seit Anfang diesen Jahres unsere Vertriebsleitung übernommen hat. Das heißt, die ist genauso lang da wie ich. Und das zweite war, den Neubau zu finden und dann im Folgenden zu orchestrieren. Und ja, jetzt sitzen wir seit 7 Jahren in dem Gebäude, was ich damals ursprünglich angeleiert habe, zu planen und zu bauen. Und ja gut, irgendwann ist das Studium vorbei. Ja, dann war ich Praktikant, Werkstudent und dann fest angestellt. Dann kam Corona 2020 oder Ende 19, Anfang 20. Die Altgesellschafter waren sich ziemlich schnell einig. Naja, alles schön und gut, aber wir wollen dann doch von unserem Leben ein bisschen mehr haben. Das war so die Phase, wo es echt ungewiss war. Wie könnte sich eine mögliche Erkrankung auswirken? Und da haben wir gesagt, nee, also pass auf, wir sind fit, wir wollen fit bleiben, wir wollen jetzt verkaufen. Wir haben auch kein Interesse an Wettbewerb zu verkaufen, wenn es nicht notwendig ist. Wir wollen die Mitarbeiter halten, wir wollen die Kunden- und Lieferantenstrukturen schützen. Also gerne Nachfolger aus der eigenen Reihe. Und dann kam Gott sei Dank die Frage auf mich zu, kannst du dir vorstellen, das zu übernehmen? Und das konnte ich mir gut vorstellen. Und so sind wir dann da reingestartet in den ganzen Prozess, Bewertungsgutachten, Finanzierungsrunden, tatsächlich den ganzen technischen Prozess dahinter, Anwälte, Notare und ja, seit, wie du richtig gesagt hast, 1.4.22 halboffiziell, sage ich mal, und ganz offiziell dann letzten Endes ab dem, ich muss jetzt lügen, 1.9.22.
Erzähl mal, was für eine Firma hast du da gekauft? Wie groß wart ihr? Wie viele Mitarbeiter? Umsatz? Was kannst du davon erzählen? Ja.
Also wir sind 27 Mitarbeiter gewesen zu dem Zeitpunkt. Ungefähr 8,5 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wir sind tätig im, ja, nicht nur Handel, oder andersrum, damals hieß es, wir sind Verpackungsgroßhändler mit angeschlossener Produktion. Wir haben es dann nach der Übernahme geswitcht letzten Endes und gesagt, wir sind Produzent von Verpackungsmaterialien mit angeschlossenem Großhandel. Weil ganz klar die Produktion unsere Kernkompetenz ist und auch das ist, wo wir am meisten mit umsetzen. Und der Handel ist das, um den Kunden vollumfänglich abzuholen, aber nicht unser Kernprodukt. Genau. Und alles, was letzten Endes im Supermarkt in der Obst- und Gemüseabteilung an Verpackungen ist, kann bei uns gekauft werden. So würde ich es mal sagen.
Okay, also das heißt, das ist das Zitronennetz, so. Das kann bei euch gekauft werden. Das ist, was ist das noch? Also Erdbeeren sind in irgendeiner Kunststoffverpackung drin.
Das Netz, lass uns das mal nach hinten stellen, weil das ist so das, wo sich unsere Hauptprodukte drum drehen. Also Du hast, weiß ich nicht, eine Traubenschale, da ist eine Folie drauf, du kannst die Schale bei uns kaufen, du kannst die Folie bei uns kaufen. Du hast einen Salat, der vielleicht Rucola zum Beispiel ist auch in so einer PET-Schale mit einer Folie drumherum, so eine Flowpack-Folie. Ja. So kannst du das letzten Endes aufbrechen, Schalen für Äpfel und Co. Genau das ist auch Handelsware bei uns. Was das aber jetzt noch ausmacht, sind die Etiketten, die da dran sind. Die produzieren wir an unseren beiden Standorten. Und dann haben wir ja noch die Metallverschlüsse. Und das ist letzten Endes das, wo wir über die letzten Jahre uns den entsprechenden Status erarbeitet haben, da doch weltweit mit die größte Menge liefern zu können.
Größte Menge an, also jetzt kann man sozusagen diesen Metallringen, kann man das so sagen?
Ja, genau. Also die sind bei uns, werden die nicht einzeln losgeschickt, sondern die kommen auf einer Rolle endlos letzten Endes zum Kunden und seine Verpackungsmaschinen unterteilen das dann in diese kleinen Ringe. Und ich sag mal, wenn du unsere Jahresmenge hochrechnest auf Verpackungen, da kommst du auf Summen, dafür musst du deinen Taschenrechner auf dem Handy auf jeden Fall querstellen, weil das reicht im Milliardenbereich nicht mehr aus, um das in der einfachen iPhone-Übersicht zu haben. Also sind etliche Milliarden Verpackungen, die du damit machen kannst.
Also, weil das eine, jetzt muss man ja nochmal sagen, das eine ist Handelsware, das heißt, auch da seid ihr, ich sag mal, durchläufender Posten, aber sozusagen Weltmarktführer in kleinen Verschlussringen zu sein, das ist ja schon sehr speziell.
Das ist extrem nischig, ja, absolut.
Okay. Also, das ist ja immer faszinierend. Durch den Podcast lerne ich ja sozusagen einfach, man lernt ja nochmal die Bandbreite an Unternehmen in Deutschland kennen. Aber auch eben natürlich diese Verschlüsse müssen irgendwo produziert werden. Und das ist natürlich schön, dass uns eins diesen Spezialisten sozusagen kennenzulernen. Also mega spannend. Wie seid ihr jetzt gewachsen? Also du hast gesagt, also rund 22 übernommen, 4 Jahre später, wo steht ihr jetzt?
Wir stehen jetzt bei ungefähr plus minus 10 Millionen Umsatz. Also da ein paar Prozent oben drauf gelegt. Zugegebenermaßen, das Wachstum ist in unserem Bereich nicht ganz so einfach. Und sind bei 30 Mitarbeitern. Also da nochmal gut 10% oben drauf gelegt.
Okay. Genau. Und das heißt, du hast die Firma ja also nicht total unbekannt übernommen, sondern du hast ja, ich sag mal, du warst ja Teil des Teams, du bist sozusagen auch da schon Teil des Führungsteams gewesen, könnte man sagen.
Ja.
Im erweiterten Sinne. So. Ja. Wie war die Situation, dass die beiden Gesellschafter auf dich zukamen und gesagt haben, kannst du dir vorstellen, die Firma zu kaufen?
Also das Gespräch, da erinnere ich mich tatsächlich ganz gut dran. Das war, wenn wir jetzt zurückblicken, super strange. Es war so die Zeit, wo mein Dienstwagen erneuert werden sollte. Es war die Zeit, wie gesagt, Covid, keiner hatte Ahnung, wie es weitergeht. Ich hatte angefangen gerade, mich mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen, die ersten Objekte geflippt und auch für den Bestand welche gehabt. Und dann ja, saßen wir da und ich dachte, naja gut, es geht entweder um den Dienstwagen oder es geht darum, dass mir nahegelegt wird, dass ich mir doch einen neuen Job suchen soll. Keiner weiß, wie es weitergeht und vielleicht würden sie meine Perspektive woanders sehen. Und so die erste Frage war, naja, du hast jetzt ja Immobilien gekauft und wie siehst du da deinen Weg? Willst du das weitermachen oder nicht? Ich sage, naja, ganz ehrlich, ich will das schon weitermachen, weil mit Blick auf meinen Rentenbescheid weiß ich genau, wird schwierig, wenn ich mich auf den Staat verlasse. Und ich sehe das einfach auch als Altersvorsorge. Gleichzeitig habe ich auch gesagt, ich sehe aber trotzdem auch weiterhin meine Zukunft hier im Unternehmen. Und ja, dann kam so letzten Endes das, was wir eben hatten. Ja, wir haben uns vorgestellt, das Unternehmen zu verkaufen und wir würden ganz gerne interne Nachfolge umsetzen, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Und da muss ich sagen, mit dem hatte ich in diesem Gespräch überhaupt nicht gerechnet. Natürlich, wenn man ein bisschen dabei ist und sich überall mit einbringt und ja auch weiß, dass es eigentlich keine familieninternen Nachfolger gibt, habe ich mir so ein bisschen ausgemalt, okay, ein paar Prozent mal zu bekommen. Also weiß ich nicht, 5%, 10%, wie auch immer. Aber das dann direkt von 0 auf 100, das hätte ich nicht gedacht. Und das war natürlich schon überwältigend.
Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also gab es mal eine Situation, wo du durch die Halle gegangen bist und also noch als Angestellter und sagtest und so das Gefühl bekommen hast, das könnte irgendwie, hier könnte ich mal irgendwann der Eigentümer sein?
Also so richtig realistisch, nein. Es war natürlich immer mal die Idee, wäre schon spannend und kann ich mir echt vorstellen, wäre cool, aber dadurch, dass auch die Altgesellschaft dann nie Andeutungen gemacht haben mir gegenüber in diese Richtung, war das für mich halt kein Szenario, wo ich gesagt habe, okay, ich denke mich da jetzt schon so groß rein und bin am Ende enttäuscht, sondern mal gucken, wenn es kommt, dann kommt's und wenn nicht, okay, dann muss ich mir halt auf kurz oder lang was anderes suchen. Weil klar war auch, ich wollte immer unternehmerisch aktiv werden, aber nicht, also hätte das jetzt nicht aufgegeben, nur um bei der Solipack zu bleiben, ehrlicherweise.
Wie hast du jetzt schlussendlich die Übernahme finanziert und was war dabei so ein bisschen die größte Hürde, die du bis dahin sozusagen nicht auf dem Schirm hattest?
Ich glaube, wir fangen mit der größten Hürde an und das ist am Ende des Tages mein Alter gewesen. Das nicht vorhandene Eigenkapital. Und letzten Endes das von 3 Gesellschaftern runter gekürzt wurde auf 1. Fairerweise, 3 Gesellschafter waren es auf dem Papier, aber es haben nur 2 in der Firma gearbeitet. Der andere, der dritte, das war letzten Endes noch ein Relikt, sage ich mal, oder ein Freundschaftsagreement. das in der Vergangenheit getroffen wurde, aber fürs Unternehmen nicht relevant war. So, und dann, bin ich losgetigert mit meinem Bewertungsgutachten, was wir vom Steuerberater hatten, mit einem verhandelten oder nachverhandelten Preis zu unserer Hausbank. Und dann saß da der Berater und ungefähr unser Alter. Zuallererst mal müsste er uns sagen, dass er das Haus verlässt, aber er hört sich das jetzt ganz gerne nochmal an. Ja, okay. Schon so mittelmäßig gut, wenn bei so einem großen Projekt dann jemand direkt am Anfang sagt, naja, ich bin eigentlich nicht mehr da. Und sein Vorgesetzter war auch nicht dabei. Sie haben es dann intern nochmal besprochen. Und dann hieß es, ja, wir brauchen ein Verkäuferdarlehen. Und dann habe ich das hier intern vorgestellt und gesagt, ja, wir brauchen ein Verkäuferdarlehen. Nee, gibt's nicht, machen wir nicht. Da musst du eine neue Bank suchen. Gut. Dann nochmal mit dem Steuerberater gesprochen. Er hat dann mal angeteasert, okay, er hätte noch einen Kontakt zu einer anderen Bank, sind wir dahin gegangen. So vom Verhältnis her müssten die 5-6 Mal so groß sein von der Bilanzsumme wie das Bankhaus, mit dem wir vorher gesprochen haben. Und das war dann auch direkt nochmal so ein anderes, ganz anderes Setting. Also ich habe natürlich die Unterlagen vorab hingeschickt, aber wir sind empfangen worden im großen Raum. Wir dürfen nicht ganz vergessen, es war halt auch immer noch Covid, immer mit allen entsprechenden Maßnahmen, mit Masken und Co. Ja, und schön immer 2 Stühle Abstand. Saßen wir dann in einem großen Besprechungsraum. Und dann habe ich das Unternehmen und das Projekt nochmal vorgestellt. Und dann aber auch, und das hat mir gut gefallen, auch noch so kritische Rückfragen bekommen. Ja, warum denn Verpackungen in 2021 immer noch Relevanz haben, wo ich die Zukunft sehe, ob wir denn auch für das Thema Nachhaltigkeit gut aufgestellt sind und wie ich mir das vorstelle von, sagen wir jetzt mal, 2 Gesellschaften runter auf einen, wie ich die Arbeit bewerkstelligen will. Ja, die Fragen konnte ich wohl so überzeugend beantworten, dass sie gesagt haben, ja, ist in Ordnung, das nehmen wir mit rein, das stellen wir jetzt der Marktfolge vor und gehen den Weg dann weiter. Und auch da kam das Thema dann nachgelagert Verkäuferdarlehen. Und mit dem Wissen, naja, die Verkäufer wollen es eigentlich nicht, fand ich sehr stark, hat die Bank gesagt, okay, wir machen es anders, wir kommen zu euch ins Unternehmen und setzen uns mit den Verkäufern hin und zeigen denen, warum wir dieses Verkäuferdarlehen haben wollen, was das für uns letzten Endes auch zu einem Dealbreaker machen kann.
Stark.
Und das war wirklich gut, dass sie sich da die Zeit genommen haben und da mit reingegangen sind. Und jetzt kommen wir zum anderen Teil der Frage, zu der Strukturierung des Darlehens letzten Endes oder der Kaufpreisfinanzierung. Wie gesagt, Eigenkapital war, können wir mit 0% bewerkstelligen. Aber der Rest des Darlehens war dann aufgeteilt letzten Endes in 20% Verkäuferdarlehen und 80% Bankfinanzierung. Wobei davon auch ein Teil Eigenkapital ähnlich von der KfW kam. Mhm. Und der andere Teil, der Großteil des Darlehens, dann ein Hausbankdarlehen war, was über die NRW-Bank finanziert wurde mit einer 50%igen Haftungsfreistellung.
Ah ja, okay. Zählen wir mal, weil das finde ich jetzt, den Teil finde ich sozusagen jetzt wirklich richtig stark. Das Verkäuferdarlehen, die Bank ist zu euch ins Gebäude gekommen, ihr saßt alle gemeinschaftlich am Tisch und die Bank hat vorgestellt, warum für sie dieses Verkäuferdarlehen so wichtig ist. Und das heißt ja, in der ganzen Verhandlung wurdest du sozusagen an die Seite gestellt und zwar positiv an die Seite gestellt. Und die Partei, die das Geld zur Verfügung stellt, hat der Partei, die das Geld bekommt, relativ klar gesagt, warum das notwendig ist. Was waren die Argumente? Wie haben Sie das argumentiert?
Ja, Sie haben es klar zum einen damit argumentiert, dass ich kein Eigenkapital zur Verfügung stelle. Zum anderen aber auch, und das ist der entscheidendere Teil gewesen, ist das Thema Vertrauen. Und zwar, ihr als Verkäufer habt jetzt hier mit eurem Mitarbeiter jemanden gefunden, der das Unternehmen übernehmen möchte. Punkt 1, ihr werdet ihm das ja jetzt nicht grundlos übergeben, sondern der Nachfolger hat ja eine gewisse Kompetenz, die er mitbringt. Vertraut ihr ihm das Business an, vertraut ihr ihm die Mitarbeiter an und alles quasi euer Lebenswerk, sage ich mal, oder eure letzten 30 Jahre weiterzuführen. Also einmal Vertrauen in mich als Nachfolger. Das andere war, vertraut ihr dem Unternehmen und der Branche, dass das auch die nächsten mindestens 10 Jahre so weitergeht. Ja. Und letzten Endes in diese zwei relevanten Vertrauenskomponenten rein, haben sie dann die Verkäufer mit dem Verkäufer da letzten Endes halt mit in die Verantwortung genommen, dass sie da auch sich committen, die nächsten 10 Jahre dran zu glauben.
Ja, das finde ich gerade ein sehr, sehr starkes Instrument, weil ich glaube, das ist nochmal etwas, da hattest du jetzt Glück, dass die Bank das angeboten hat. Und gleichzeitig wäre das ja total interessant, in Zukunft zu sagen, wenn es sozusagen in der eigenen Verhandlung nicht gelingt, den Verkäufer zu überzeugen, ein Darlehen zu gewähren, dann zu einer Bank hinzugehen und sagen, hört mal zu, kommt mal bitte mit, lass uns mal gemeinschaftlich an den Tisch setzen und dann erzählt ihr den Verkäufern, wie das hier funktioniert.
Möglicherweise muss man ja auch sagen, es ist ja schon gut. Also können wir auch offen drüber reden, ist halt die Sparkasse, die es finanziert hat. Dadurch, dass sie ja doch sehr lokal sind und sehr geschäftstüchtig, umtriebig sind, war das schon gut, dass wir da einen persönlichen Ansprechpartner hatten, der dann auch mit uns, wie gesagt, hier zusammen gesessen hat. Finde ich auch immer wertvoll, wenn man ist ja nicht, also oftmals haben ja viele Leute so diesen Drang oder diese Idee, naja, ich bin bei der Bank Bittsteller. Ja, klar, du gehst da hin und du willst einen Kredit haben. In der Form bist du ein Bittsteller. Aber auf der anderen Seite braucht die Bank auch dich, weil sie müssen am Ende Geld verdienen über Zinsmargen. So simpel ist es. Und ich bin der Auffassung, je partnerschaftlicher man da zusammenarbeitet, desto besser wird es dann auch funktionieren. Und das ist für mich so ein Service-Instrument, was dann irgendwo dazugehört, dass wenn sich eine der Parteien noch nicht ganz damit einverstanden erklären kann, den zu überzeugen, dass das nichts Schlechtes ist, dass sie nicht auf das Geld verzichten müssten, sondern dass sie halt diese 20% erst nachgelagert bekommen. So. Und auch das ist in der Ausgestaltung dann ziemlich variabel. Oder wir haben es so variabel gestaltet. Ursprünglich oder der eigentliche Charakter von einem Verkäuferdarlehen ist ja, das endfällig zu stellen. Rangrücktritt. Ein Rangrücktritt, ja, den gibt es auch jetzt bei uns, aber es ist nicht endfällig, sondern es wird gemeinsam mit den Bankraten dann ratierlich zurückgeführt.
Okay. Kannst du was zum Kaufpreis sagen? In welcher Größenordnung hast du da, habt ihr gekauft?
Also Kaufpreis an sich ist nicht öffentlich, aber sag mal, mittlerer 7-stelliger Betrag, so viel kann ich sagen.
Ja, okay, einverstanden. Und genau, und das heißt, du bist also du bürgst nochmal in welcher Größenordnung?
In 100% 7-stellig bürge ich privat.
Du hast deinen Kopf quasi in die Schlinge gehängt und hast gesagt, alles klar, einverstanden, ich bin bereit. Also das hat ja auch sozusagen damit zu tun, stehst du den Markt, kennst du das Unternehmen, weißt du, was auf dich zukommt, kennst du sozusagen all die Parameter, da hast du natürlich eine sehr, sehr glückliche Situation, dass du das Unternehmen, so wie es ist, natürlich einfach schon eine Zeit lang begleitet hast.
Ja.
Du quasi auch mit dem guten Gefühl sagen kannst, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier irgendwie schief geht, ist relativ gering.
Ja, genau. Also das ist der Vorteil ja nicht nur, dass ich einige Jahre vorher im Unternehmen war, sondern auch, dass das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, jetzt muss ich gerade mal rechnen, 59 Jahre alt war, 59, 60 Jahre und eine Historie hat, die letzten Endes ein sehr stabiles Geschäftsmodell gezeigt hat, bewiesen hat, mit einer moderaten Upside, stetiges Wachstum, aber jetzt auch nicht Startup-mäßig so Wachstumsraten von 50-100%. Also die sind bei uns nicht da. Aber alles auf einem sehr gesunden Level und das habe ich natürlich gesehen, das habe ich mitbekommen und war für mich dann natürlich von Vorteil. Was wir nicht absehen konnten, sind eben so Dinge wie, was dann 2022 passiert ist, der Ukraine-Russland-Angriff oder Russland-Ukraine-Angriff mit steigenden Energiepreisen, mit steigenden Zinskosten. Nachgelagert haben wir ja dann nochmal die zweite Legislaturperiode Trump mit den USA, mit Strafzöllen. Wir haben jetzt relativ frisch den Iran-Konflikt, was auch nochmal so reinschaut. Also gefühlt seit 2020, seitdem ich drin bin, könnte ich jetzt persönlich nehmen oder nicht, hangeln wir so von einer Krise in die andere, letzten Endes, globalpolitisch gesehen. Für uns im Unternehmen hat das gar nicht mal zwingend Nachteile, aber es bringt halt einfach wahnsinnig viel Unruhe rein und fordert einfach viel mehr Flexibilität, die dann wiederum fehlt in der Anpassung von Geschäftsmodellen.
Ja, und ich glaube, darauf müssen wir uns tatsächlich auch nochmal weiterhin in den nächsten Jahren einstellen, dass das in einem gewissen Rahmen diese Dynamik einfach weiterhin bleibt, dass das sozusagen etwas ist, was sozusagen in der Kontinuität einfach so weitergeht. Wenn du jetzt, du bist jetzt so in diese klassische Unternehmensnachfolge gegangen und hast mal gesagt, Unternehmensnachfolge ist ein Marathon und kein Sprint. Was würdest du sagen, welche 12 Monate waren für dich so die härteste Phase, in der du dich so bewegt hast? Und was ist da passiert? Mhm.
Also viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist so die Phase von Finanzierung 6 Monate vorher, 6 Monate nachher. Würde ich tatsächlich gar nicht so sehen, sondern bei mir waren es eher das zweite, dritte Jahr nach der Übernahme, die dann am meisten Herausforderungen mit sich gebracht haben. So, das erste Jahr war relativ entspannt, in dem Sinne, als dass das zum einen noch tilgungsfrei war. Also wir hatten nicht diesen Kapitaldruck dahinter. Zum anderen war noch sehr viel geprägt vom Voreigentümer. Und dann im zweiten Jahr, jetzt reiße ich mal in Klammern, oder das dritte Jahr noch mit dazu, da war es dann schon so, dass auch meine Impulse langsam gesettelt haben, das sicherlich auch nicht jedem gepasst hat. Also wir hatten da teilweise personelle Konflikte drin. Wir haben dann durch die Energiepreise auch nicht mehr alle Aufträge so bekommen, wie es in der Vergangenheit war, weil wir einfach nicht mehr konkurrenzfähig waren. Wir mussten zusehen, dass wir die Maschinenauslastungen sauber hinbekommen, haben in einigen Produkten deutlich mehr Nachfrage gehabt, als wir zu dem Zeitpunkt an Kapazität hatten, beziehungsweise wir hatten die Kapazität, aber, weiß nicht, dann knallt hier eine Maschine durch für 2 Monate, dann fehlt hier halt direkt massiv an Produktionen und das muss er dann nachholen. Aber das waren schon harte Zeiten.
Was hast du konkret so ein bisschen unter deiner Führung jetzt bei Solipak verändert? Also wenn man jetzt auf die letzten 4 Jahre schaut, man übernimmt ja quasi wie immer wieder ein erfolgreiches Unternehmen. Es hat viele Dinge, die sozusagen erfolgreich sind, sonst wärt ihr nicht da gewesen, wo ihr seid. Aber wo hast du ganz konkret große Hebel in Gang gesetzt?
Also ich sag mal, vielleicht auf Produktebene den Digitaldruck eingeführt. Mhm. Wir waren vorher ausschließlich im Flexodruck. Mhm. Und
was
jetzt
heißt
machen
das
wir
genau?
Auch, also für die. Also ich sag mal, ganz grob übersetzt, Flexodruck ist so ein bisschen Kartoffeldruck. Ja, du hast eine Druckplatte und dann baust du Farbe für Farbe auf. Also du druckst am Anfang, weiß ich nicht, ein Gelb, dann das Grün, Blau, Schwarz am Ende, das Dunkelste am Ende. Und so baust du das dann letzten Endes auf. Und im Digitaldruck ist es anders. Da hast du nicht 10 Farbwerke hintereinander, sondern du hast eine große Trommel, die alles belichtet und dann geht das Material durch und kommt dann raus. Hat den Vorteil, du hast eine höhere Farbvielfalt. Ja, also du kannst letzten Endes 99% des Farbspektrums abdecken. Mhm. Kannst Kleinauflagen machen, weil du kaum Rüstkosten hast, musst nicht 10 Farbwerke aufrüsten und danach wieder abrüsten. Dann die Maschine machst du an im besten Fall und geht schneller, entsprechend billiger. Also das mit reinzunehmen und sicherlich auf der ansonsten operativen, strategischen Seite war es meine Position als Geschäftsführer aus dem operativen Geschäft herauszunehmen und die Prozesse dahinter so zu gestalten, dass ich nicht mehr oder meine Position nicht mehr der Mittelpunkt des Unternehmens ist. Das war vorher schon der Fall, dass viel Angebote, Rechnungen, Rückfragen immer über den Schreibtisch des damaligen Geschäftsführers gegangen sind und alle Entscheidungen da getroffen wurden. Und ich habe halt schon gesehen, dass es am Ende des Tages ist es ein Risiko. Es ist aber vor allem auch irgendwo eine Bremse für das Wachstum des Unternehmens. Und dann sind wir hingegangen und haben das alles ein bisschen angepasst, Kompetenzen vergeben, Vertrauen auch ausgesprochen, dass Entscheidungen getroffen werden können. Und ja, ich mich so ein bisschen herausziehen kann und dann eher die Steuerungsfunktion habe.
Wie gut funktioniert es heute?
Ich würde sagen, zu 95% gut. Mhm, es gibt immer noch Dinge, wo ich mit drin bin. Oftmals, ehrlicherweise, ist das im Personal gelagert, weil wir mit unseren 30 Leuten zu klein sind, um eine richtige HR-Abteilung drin zu haben. Mhm. Aber in Teilen, ehrlicherweise, auch schon zu groß sind, als dass ich bei allem irgendwie mit eingebunden werden soll. Deswegen hat unsere Buchhaltung auch einen Teil der HR übernommen. Aber es gibt trotzdem immer noch Dinge, wo ich dann einfach dazu kommen muss, meine Entscheidung dazu geben muss. Okay, Gleiches gilt auch für große Kunden, also die bei uns halt mit die größten Kunden im Portfolio sind. Da bin ich in manchen Entscheidungen auch noch mit drin. Aber Tagesgeschäft habe ich ehrlicherweise nicht mehr ganz so viel mit zu tun.
Okay. Jetzt hast du ja neben Sillipack noch, also Immobilien hast du schon erzählt. Ich habe irgendwas zum Thema Nutrition von dir gefunden. Du hast das Ganze jetzt irgendwie smart, wie man es heute macht, und dann nach Holding strukturiert. Wann, also das bekommt für mich so einen Charakter von einem Portfolio, könnte man sagen. Wie würdest du sagen, hast du das strukturiert und wann, was hast du damit vor?
Also strukturiert ist es, würde ich jetzt sagen, recht simpel. Mir gehören 100% der Anteile der Holding. Und die Holding ist das Investment-Vehikel letzten Endes, um dann, genau wie du gesagt hast, ein Unternehmensportfolio aufzubauen, ein Beteiligungsportfolio. Da ist die Solipack drin. Und das war und ist angedacht, dort weitere branchennahe Unternehmen anzudocken. Ja, im klassischen M&A. Einfach um unseren Horizont zu erweitern und um unsere Mehrwerte, die wir den Kunden bieten können, auch noch weiter auszubauen. Und nicht nur M&A, sondern auch Neugründungen, Ausgründungen damit runterzufassen. So, und dann muss man sagen, okay, wenn es denn dann irgendwo Exit-Möglichkeiten gibt und die sinnvoll sind, dann ist das natürlich aus der Holding heraus wesentlich charmanter, als auf privater Ebene die Geschäftsanteile zu veräußern. Das Thema Nutrition, was da drunter ist, genau, die Nuyu ist letzten Endes als Hobbyprojekt gestartet, zusammen mit meinem damaligen Personal Trainer. Kam die Idee, okay, wir wollen noch irgendwas für Endkunden machen. Er hat sich fokussiert auf das Training für Unternehmer und hat da letzten Endes die Dienstleistung angeboten. Ich habe ja nur Produkte für den fürs B2B. Und haben gesagt, irgendwie so B2C, Versandhandel, E-Commerce wäre klasse. Und dann haben wir gesagt, ja, es gibt auch nicht so ein richtiges veganes Proteinpulver ohne künstliche Zusatzstoffe. Und jetzt haben wir eins, was auf natürlicher Basis ist. Es ist ohne Soja, es ist glutenfrei, ohne zugesetzten Zucker. Minimum an Stevia zur Süße.
Ja.
Und das hat sich dann angeboten, dafür auch direkt die Holding zu bemühen.
Okay, und damit bewegt ihr euch jetzt ja natürlich nochmal in einem ganz anderen, also da, jetzt könnte man ja sagen, das ist nicht sozusagen entlang der Wertschöpfungskette der Solipack oder
gar nicht.
Sozusagen, das ist ja schon sehr B2C-lastig, da bewegst du dich in einem spannenden Wettbewerb zu den, was sind die großen ESN und More Nutrition und so weiter.
Ja, genau. ESN und More sind die allergrößten da. Ansonsten Ahead Nutrition ist jetzt MyProtein. Das sind natürlich riesen Konzerne.
Ja. Okay. Heißt aber natürlich nicht, dass es dennoch in dem Bereich dann einfach ein attraktives Feld ist, in dem man sich da platzieren kann. Ja. Was wären so angegrenzte Betriebe oder sozusagen Unternehmungen, die die für die Solipack interessant sein könnten?
Das sind verschiedene. Wir können das in der Wertschöpfungskette nach vorne, nach hinten, nach oben und unten letzten Endes ausdefinieren. Also zum einen, klassisch wären das unsere Vorlieferanten. Ja, also Extrusionsbetriebe für Folien oder Spritzgussunternehmen für Bauteile. Das könnten auch stahlverarbeitende Unternehmen sein, wobei ich da ein bisschen vorsichtig bin. Die sind natürlich sehr automotive und batteriegetrieben aktuell. Da hätte ich, wenn das mein Unternehmen wäre, nicht so viel Spaß dran, weil am Ende ist Automotive als Kunden zu haben, glaube ich, sehr schwer. Weiß ich nicht, ob das dann so zielführend ist. Ansonsten wären das Handelsbetriebe, also klassische andere Großhändler, die ein gutes Portfolio haben, vielleicht andere Produkte haben, die wir nicht haben. Das können aber auch genauso gut Packbetriebe sein, die unser Verpackungsmaterial einsetzen, um dann an die Supermärkte und Discounter zu verkaufen. Das können Fruchtimporteure sein, also all das. Auch wieder da mit Ausnahme Landwirtschaft selber betreiben. Privat gerne, macht bestimmt Spaß, aber das als Geschäftsmodell, glaube ich nicht.
Okay. Wie weit, also wenn du jetzt sagst, du hast eigentlich 95% deiner Zeit oder sozusagen so ein bisschen deines Betriebes eigentlich ja gut strukturiert, wie weit bist du in diesen strategischen Überlegungen, dass du da konkret wirst? Also ist das etwas, womit du dich schon tatsächlich konkret auseinandersetzt? Du hast deine Longlist, deine Shortlist, du hast sozusagen Targets, die du ansprichst, oder ist das gerade noch so ein bisschen ein, ich sag mal, so eine Perspektive, mit der du im Kopf rumläufst?
Ich würde sagen, das ist eine Perspektive plus. Das heißt, ich habe schon eine Idee, wie wir es machen wollen. Ich habe natürlich klar die klassischen Plattformen durchgeschaut, wobei fairerweise muss man auch sagen, was auf den Plattformen landet, landet auch nur auf den Plattformen, weil es vorher keiner gekauft hat. In der Regel, wenn ich eine M&A-Boutique damit betreue, das Unternehmen zu verkaufen, dann haben die entweder wen und wo sie es anbieten, oder es ist, keine Ahnung, über 15 Schreibtische gelaufen und die haben alle Nein gesagt, dann geht's auf die Plattform. So, und deswegen ist es aber auf den Plattformen zu schauen immer mal ganz gut, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Also das mache ich natürlich. Bin aber auch mit einer Anwaltsagentur oder Anwaltskanzlei und verschiedenen M&A-Beratern im Austausch, dass wir da entsprechend unsere Visionen umsetzen und die uns dann entweder per Direktansprache oder auch nachgelagert, wenn sie angesprochen werden, dann vorstellen.
Mhm. Okay, also das heißt, du hast eigentlich dein Buy-and-Build-Konzept soweit losgetreten. Die Kontakte stehen, so langsam entstehen Gespräche. Aber es ist sozusagen jetzt noch kein LOI oder kein Gespräch mit irgendeinem Unternehmer, wo du sagst, okay, da, also, und wenn, dann würdest du es wahrscheinlich noch nicht öffentlich machen. Aber es ist sozusagen, ihr seid noch in dieser ganzen, können wir sagen, in der Search-Phase.
Ja, genau. Also ich hatte mal ein Unternehmen, da waren wir sehr, sehr weit in den Gesprächen schon. Rückblickend muss ich sagen, es ist gar nicht verkehrt, dass es nicht funktioniert hat zu dem Zeitpunkt. Weil mit Blick auf das, was die AI heute kann, glaube ich, wäre das Geschäftsmodell schnell zu überholen gewesen. Oder sehr schnell zu automatisieren. Deswegen ist es gar nicht ganz verkehrt, und da hat auch, wir sind jetzt auch im Scale-Up-Programm mit drin, und unser Scale-Up-Coach auch gesagt, naja, pass mal auf, die Idee, die du da hast mit diesem Geschäftsfeld, ist gut, aber guck mal weiter, ob das nicht von AI überholt wird und die Kaufpreise dadurch natürlich brutal in den Keller gehen.
Jetzt bist du ja ein bisschen erfolgsverwöhnt, könnte man sagen. Also du bist in einer Firma, du kanntest die Firma, du hast das Gebäude selber geplant, in dem ihr heute euer Zuhause habt. Du hast sozusagen ja wirklich was übernommen, wo du wirklich sagen konntest, dafür bin ich bereit, auch meinen Kopf in die Schlinge zu hängen. Wie gehst du jetzt bei der nächsten Übernahme vor, bei der du eben nicht alle Parameter kennst?
Also zum einen, ja, ich gebe dir recht, schon erfolgsverwöhnt, aber ich weiß auch, was für Downsides das Ganze haben kann. Ich habe den Spruch mal gehört, High Highs, Low Lows. Und tatsächlich ist es so, also gefühlt nach jedem Hoch kommt auch einfach wieder dieses Tal. Und ich würde tatsächlich darauf achten, dass wir keine überdurchschnittlich hohen Kaufpreise zahlen, sondern da wirklich auch hart bleiben und sagen, nee, wir haben das errechnet, das geht nicht, wir können gerne über, irgendwelche Bonuszahlungen sprechen, wenn Ereignis XY eintritt, aber als Grundlage brauchen wir einfach eine Basic Kaufpreiseinschätzung und Kaufpreiszahlung. Also das ist zum einen das Finanzielle. Zum anderen würde ich auch zusehen, dass wir im Mitarbeiterstamm dann relativ strikt bleiben und da auch einfach ganz klar bewerten, wer ist wirklich relevant für das Unternehmen, wer ist da, weil er halt eben da ist, ja, aus Gewohnheit oder was auch immer und leistet eigentlich gar nicht mehr so viel. Und da ganz offen die Gespräche führen, dass das halt in der Form nicht mehr weitergehen kann. Weil das sind letzten Endes, wird ja auch immer gesagt, ja, Lohnkosten senken und so weiter und so fort. Alles wichtig. In dem Fall angenehmer Nebeneffekt. Ich glaube aber eher, dass es ähnlich ist, wie wenn wir jetzt in unserer Branche beim Obst bleiben und ich habe so eine faule Zitrone irgendwie im Obstkorb liegen. Die steckt alle anderen halt relativ schnell mit an. Und diese faulen Stellen im wahrsten Sinne des Wortes müssen einfach aussortiert werden, damit alle anderen wieder so ein bisschen Luft haben zum Atmen und auch ja wieder Bock haben zu arbeiten. Ja, und da würde ich ganz krass drauf achten, dass das wirklich funktioniert. Und natürlich gucken, Kostenstrukturen, passen die zusammen, passen die nicht zusammen, wie sind die Verträge für die wichtigsten Kunden und wie sind da die Zukunftsaussichten irgendwie.
Was würdest du sagen, war jetzt in den letzten 4 Jahren deine größte Fehlentscheidung, seitdem du übernommen hast?
Meine größte Fehlentscheidung? Ich würde sagen, es war wahrscheinlich das, zu glauben, everybody's darling zu sein. Oder sein zu müssen. Mit allen immer super per Du zu sein, geschenkt von mir aus. Aber wir müssen nicht zusammen irgendwie Kaffee oder Bier trinken gehen. Ja? Wir müssen zusammen arbeiten und da gibt es einfach gewisse Hierarchien, die sind auch nicht zu Unrecht da. Weil am Ende des Tages, wir haben es eingangs gehabt, habe ich meinen Kopf in der Schlinge und habe ich 100% der Bürgschaft und 100% der Verantwortung. Natürlich Gehälter rechtzeitig bedient werden, dass Lieferanten rechtzeitig bedient werden. Das große Ganze funktioniert und jedes Zahnrad ins andere greift in der operativen Tätigkeit. Und wenn da halt Leute quer im Stall stehen, dann müssen sie das ändern, weil alle anderen leiden darunter. Egal, ob das jetzt in deren Arbeitsablauf ist oder im schlimmsten Fall finanzieller Natur. Das funktioniert halt nicht nur, weil jemand der Auffassung ist, er müsste jetzt, seine Vorlieben da irgendwie in die Arbeit mit reinbringen.
Hypothetisch. Stell dir vor, du würdest morgen nochmal bei Null starten und hast kein bestehendes Netzwerk bisher, kein Track Record. Also du hast sozusagen all das, was du dir vielleicht so mit der Zeit aufgebaut hast. Würdest du und wie würdest du trotzdem Unternehmen kaufen?
Also würde ich ja, weil es aus meiner Sicht der smarteste Weg ist ins Unternehmertum, ohne diese ganzen Hürden in der Gründung. Und wie würde ich das machen? Ich müsste ja irgendwo erstmal den Impuls dazu bekommen. Den finde ich natürlich auf Social Media, auf Instagram, würde von da aus Richtung YouTube switchen, um mir mehr Informationen zu holen.
Ja.
Und dann tatsächlich in mir das Netzwerk aufbauen. Das ist viel entscheidender, glaube ich. Und da tatsächlich Steuerberater, Banken, wichtiger Ansprechpartner. Das Thema Search Funds, auch okay. Muss man, glaube ich, aber auch der Typ für sein, zu sagen, ich kaufe jetzt ein Unternehmen, bekomme Geld für einen gewissen Zeitraum, habe den Druck dahinter und muss es dann aufpolieren, um es nach 3, 5, 10 Jahren, je nachdem, wie der Zeithorizont gesetzt ist, wieder zu verkaufen. Wenn ich jetzt sage, ich will Unternehmer werden, ich will das langfristig machen, Wachstum in der Form ist mir gar nicht so wichtig, glaube ich, ist ein Search Fund auch nicht zwingend die richtige Wahl.
Wobei man ja sagen muss, beim Search Fund, du musst ja nicht zwingend das gesamte Unternehmen, du musst ja nur die Investoren rauskaufen.
Ja,
die wollen natürlich ihre Upside haben, aber du kannst ja natürlich auch 20 Jahre dranbleiben.
Kannst du auch, fairerweise wirst du dann wahrscheinlich aber trotzdem irgendwo einen anderen Finanzier brauchen. Oder das Unternehmen entwickelt sich so gut, dass du halt aus dem Cashflow bedienen kannst.
Genau.
Auch okay.
Ja.
Und ansonsten macht es Sinn, mal einfach eine Pro- und Kontraliste zu erstellen, was die Branchen zum Beispiel angeht. In welche Branchen möchtest du rein oder könntest du dir vorstellen zu arbeiten und welche gehen überhaupt nicht?
Wie würdest du vorgehen? Weil mir fehlt zum Beispiel also da, deine Branche, sage ich jetzt mal so, die wäre mir ja niemals in den Sinn gekommen. So. Und das finde ich ja immer so faszinierend. Wie würdest du vorgehen, wenn du so einen Gesamtüberblick über die Branchen haben willst und sagen willst, so, wo könnte ich denn überall was tätig werden? Mhm. Wie würdest du dafür vorgehen?
Ich glaube, ehrlicherweise aus persönlichem Interesse. Also wo sind meine Hobbys vielleicht gelagert? Was ist das, was ich mir richtig gut vorstellen kann? Und dann eher erstmal versuchen oder anfangen, dort zu schauen. Spaß bei der Arbeit darf ja auch sein, wenn du dann noch
total
Interesse bei dem an den Produkten hast und du hast aus eigenem Nutzen quasi ziehst du da raus. Da kannst du am Anfang natürlich erstmal schauen. Wenn du dann sagst, ja, da sind ein paar Sachen.
Ja, aber ich würde dennoch aber nie auf diesen kleinen Clip beim Zitronendance kommen. Das finde ich halt so spannend, ne? Da kommst du ja niemals.
Bin ich ehrlich, ich ja auch nicht. Also, wenn ich nicht hier gearbeitet hätte, wäre ich ja niemals auf die Idee gekommen. Also ich hätte mir nicht mal Gedanken gemacht, dass es dieses Produkt überhaupt gibt.
Ja.
Das muss man auch mal ganz klar sagen, ne?
Also genau.
Selbst Leute, die so im Entferntesten irgendwas mit uns zu tun haben. Wenn ich sage, ja, wir machen Clipbänder. Ja, was ist denn das? Naja. Ja, wir gehen Supermarkt, Zitronennetz, Clips oben unten. Ah ja, ja, okay. So, ja, das sind halt so Hidden Champions letzten Endes. Da kommst du natürlich nicht drauf. Aber davon gibt es ja in Deutschland Gott sei Dank sehr viele.
Ja.
Ja.
Fehlt dir manchmal in der gesamten Öffentlichkeit oder in der Diskussion so, dass das Thema Unternehmertum auch jetzt Unternehmensnachfolge irgendwie auch so eine gewisse Öffentlichkeit bekommt? Also was meine ich damit? Gerade im Startup-Bereich, es gibt Events, es gibt Konferenzen, es gibt Preise, die verliehen werden. Man kann immer wieder kommunizieren, was man für eine nächste Finanzierungsrunde gemacht hat, und das schaukelt sich ja gegenseitig so hoch. Und dann gibt es eben das Unternehmen oder das Unternehmertum, was über Jahre einfach relativ konstant ist, was vielleicht aber sozusagen dann eben auch die Erträge erwirtschaftet, aber was ja überhaupt keinen entsprechenden Hype mit sich bringt und man sich nicht stolz auf die Brust trommeln kann und sagen kann, hier bin ich und ich bin ein toller Unternehmer, sondern man arbeitet sozusagen im Kleinen und im Stillen. Wie sehr fehlt dir so ein bisschen da diese Öffentlichkeit?
Ich würde sagen, ich bin aktuell in so einer Bubble drin, wo ich das Gefühl habe, dass schon viel Scheinwerfer da drauf ist. Mhm. Aber das ist auch ganz klar auf Social Media. So funktioniert der Algorithmus halt. LinkedIn, Instagram ist ständig irgendwo hier bei mir jetzt aktuell voll mit Nachfolge, M&A und Co. Mhm. Ich glaube tatsächlich aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist das ein Thema, was viel zu wenig beleuchtet wird. Wo letzten Endes einfach das Interesse noch dran fehlt. Also mir fehlt in der öffentlichen Wahrnehmung, und das ist ja das, wo deine Frage drauf abzielt, die Diskussion komplett. Ja, also wir können jetzt auf die Straße gehen, wir können 100 Leute fragen zum Thema Unternehmertum. Ich behaupte, 2 bis 3 von den 100 haben schon mal davon gehört, dass Unternehmensnachfolge ein Schritt in Richtung Unternehmertum sein kann. Es ist aber natürlich, und das hast du ja auch schon angerissen, es ist halt überhaupt nicht so sexy, irgendwie im Mittelstand ein Unternehmen zu übernehmen. Und das muss jetzt nicht nur 25 Mitarbeiter haben oder 100. Der Großteil des Mittelstandes besteht ja letzten Endes aus 3 bis 10 Leuten irgendwo oder 3 bis 15 Leuten. Und das ist ja, darüber zu berichten, lohnt sich ja nicht. Und naja, das ist nicht ganz so wichtig. Ja, das ist ultra wichtig, darüber zu berichten. Ja, weil es sind 10 bis 15 Arbeitsplätze, die davon abhängen. Es sind Kunden- und Lieferantenstrukturen, das ist wichtig, das muss beleuchtet werden. Ja, diese Unternehmen haben keine Zukunft, wenn da kein öffentliches Interesse dran ist. Ja. Und wer sagt denn, dass nicht auch ein Stand heute kleiner Handwerksbetrieb, ein kleines Unternehmen, mal zu einem Weltmarktführer werden kann? Eine Innovation hat, ein Produkt hat, was einfach Aufmerksamkeit braucht, was vielleicht einen Nachfolger braucht, der motiviert ist, der Ideen hat und durch 2, 3 kleine Anpassungen das Unternehmen aufs nächste Level hebt. Ja, also das ist ja was echt wichtig ist. Und diese Unternehmen haben ein wahnsinniges Risiko, einfach auszusterben. Ja, und ja, wir sagen, reden da nicht davon, wir haben jetzt hier nochmal 100 Millionen eingesammelt. Wir haben jetzt hier eine Unternehmensbewertung von 5 Milliarden und bla bla. Nee, aber dafür sind das Unternehmen, die Cashflow erwirtschaften, die operativ positiv wirtschaften und nicht hunderte Millionen in Sand setzen, nur weil da irgendwie eine Wette hintersteht, dass das in ein paar Jahren mal Geld bringt. Ja.
Was würdest du jemandem raten, der vielleicht gerade Angestellter ist in einem Unternehmen und sich aber insgeheim denkt, dass er der bessere Eigentümer wäre und der gern, also der wirklich Lust auf Unternehmertum hat?
Dem würde ich raten, sich damit zu befassen, ob das Unternehmen, in dem er gerade arbeitet, das Unternehmen ist, was er übernehmen wollen würde. Wenn dem so ist, letzten Endes mit dem Eigentümer sprechen. Mal fragen, also kannst du dir vorstellen, das Unternehmen abzugeben oder wie sind deine Nachfolgeideen, und sich da letzten Endes in Position zu bringen, in Stellung zu bringen. Es gibt ja etliche Unternehmer, die auch keinen familieninternen Nachfolger haben. Oder selbst wenn Kinder da sind, Neffen da sind, Nichten da sind, die gar nicht in Betracht gezogen werden. Ja, also das ist mit der einfachste Weg, einfach zu fragen. Und es, also ich meine, ehrlicherweise, was das Schlimmste, was passieren kann, der Unternehmer, der gefragt wird, der fühlt sich, weiß ich nicht, in seiner Ehre gekränkt oder hat das Gefühl, dass an seinem Stuhl gesägt wird, ja, dann such dir ein anderes Unternehmen, weil dann ist das auch das falsche Unternehmen. Weil am Ende, wenn du dir als Mitarbeiter Gedanken dazu machst, wie geht es mit dem Unternehmen weiter und der Unternehmer an sich hat sich noch überhaupt keine Gedanken gemacht, dann ist es doch perfekt, jemanden zu haben im Unternehmen, der da irgendwo Sparringspartner ist. Ja? Und auf der anderen Seite hat sich der Unternehmer bereits Gedanken gemacht und hat schon eine andere Lösung gefunden. Okay, dann ist das auch nur fair, aber dann wird er da auch mit offenen Karten spielen. Und dann kannst du immer noch was anderes suchen.
Angestellter oder Eigentümer?
Definitiv Eigentümer, weil kannst deine Ideen ausleben und dich selbst verwirklichen.
Gründen oder übernehmen?
Übernehmen und dann gründen. Übernahme bringt dich in die Position, direkt unternehmerisch tätig zu werden und dann Gründungen ja, durchzuführen, wo du genau weißt, wie die Struktur auszusehen hat und du nicht im Nachgang immer justieren musst.
Ja, vielen, vielen Dank, Kevin. Das war ja eine Folge, bei der ich selber irgendwie nochmal mehrfach so ein bisschen umdenken musste und neu denken musste, weil ja die kleinste Nische, die es ja irgendwie geben kann, und ich habe ja selber in einer sehr speziellen Nische damals mein Tech-Unternehmen gebaut, aber dass es noch kleinere Nischen gibt, das finde ich irgendwie nochmal wirklich genau sehr faszinierend. Und was ich so ein bisschen mitnehme, genau, der Weg zum Unternehmensinhaber muss nicht ein perfekter Deal sein oder irgendwie das perfekte Timing. Es kann auch irgendwie eben so ein bisschen sich Schritt für Schritt irgendwie ergeben. Man kann in diese Rolle reinwachsen, auch wenn man ursprünglich sozusagen das mit dem Unternehmen nicht gedacht hätte. Und das finde ich nochmal tatsächlich sehr spannend. Genau, vom Praktikant ohne großes Kapital, ohne Erbschaft, ja. Also du hast da eigentlich einen sehr spannenden Weg aufgezeigt, der funktioniert, der sehr erfolgreich funktioniert. Und ich finde nochmal die Kernerkenntnis, das war kein Hexenwerk. Also es ist nichts, was du mit viel Feenstaub und weil du besondere Fähigkeiten hast, du bist ein charmanter und charismatischer Typ und packst die Sachen an, aber du hast, so wie es sich anhört, keine besondere Fähigkeit gehabt und nur deswegen konntest du diese Unternehmensnachfolge machen, sondern du hast es angepackt, du hast deine Hausaufgaben gemacht und jetzt stehst du da, wo du bist. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Danke dir.
Vielen Dank, Tim. Sehr gerne.